Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die eingeschlossenen Bergleute in der chilenischen Kupfermine San José ist die Rettung in greifbare Nähe gerückt. Die Bohrung des Rettungsschachts ist abgeschlossen. Nach Regierungsangaben kann aber frühestens am Dienstag damit begonnen werden, die Männer nach oben zu ziehen. Die 33 Bergleute sitzen seit rund 2 Monaten in der Mine fest.
Es war gegen 8 Uhr Ortszeit, als am Bergwerk San José Glockengeläut einsetzt. Das Zeichen, auf das sie hier lange gewartet haben, der Durchstich ist geschafft. Es ist der Moment, der Emotionen freisetzt. 66 Tage haben Familienangehörige der 33 eingeschlossenen Kumpel darauf gewartet. Der Rettungsschacht ist geschaffen, die Basis dafür, dass die Männer nun endlich bald nach oben kommen. Ich bin so glücklich. Wir haben die ganze Zeit gehofft und gelitten, dass dieser Albtraum endlich ein Ende findet. Wir sind so müde. Die Verzweiflung, die harte Zeit des Bangens ist ihnen allen anzusehen, aber die Hoffnung hatten sie nie verloren. Wir müssen zwar noch weiter warten, jetzt muss ich meine Gefühle verarbeiten, aber ich bin im 7. Himmel. 624 Meter hat sich der Bohrer dieses Turms in die Tiefe zu den Männern durchgefressen. Als er unten in dem Werkstattraum ankam, haben sich unglaubliche Szenen abgespielt, die das Rettungsteam per Videoleitung beobachten konnte. Es war sehr ergreifend zu sehen, wie die Männer da unten reagiert haben. Sie haben herumgeschrien, getanzt. Was für ein Moment für sie nach so langer Zeit. Gott schütze diese Männer. Noch sind die Männer nicht wieder oben, aber ein wichtiger Schritt dafür ist geschafft. Ein Traum wird Wirklichkeit, sagt dieser Junge, der hier auch seit Wochen auf seinen Vater gewartet hat.
Zu den Rettungsarbeiten jetzt live von der Mine San José, Michael Stocks.
Für die Angehörigen der 33 eingeschlossenen Minenarbeiter ist dieser Tag der Tag, den sie sich seit über 2 Monaten herbeigesehnt haben. Wenn jetzt alles gut geht, können die Familien schon bald wieder ihre Ehemänner und Väter in die Arme schließen. Noch aber kann die Rettungskapsel nicht zum Einsatz kommen. Jetzt muss erst einmal die Stabilität des Rettungsschachtes überprüft werden. Wenn dieser Rettungsschacht stabil genug ist, was erste Inspektionen gerade ergeben haben, können voraussichtlich die ersten Kumpel bereits am Dienstag herausgeholt werden. Müssen aber noch Eisenröhren zur Verstärkung eingebaut werden, kann sich das Ganze noch bis zu 10 Tage hinauszögern. Und damit zurück zur Tagesschau.
Eine Rückschau auf die Rettungsbemühungen der vergangenen Wochen finden Sie unter tagesschau.de. Vor der Ostseeinsel Fehmarn ist in der vergangenen Nacht eine Fähre in Brand geraten. Alle 249 Menschen an Bord der Lisco Gloria konnten gerettet werden, 28 wurden verletzt. Die Fähre war auf dem Weg von Kiel nach Klaipeda in Litauen. Vor Fehmarn erschütterte eine Explosion das Oberdeck. Das brennende Schiff trieb dann vor die Küste der dänischen Insel Langeland.
Das Feuer an Bord der Lisco Gloria war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Flammen auf dem gesamten Autodeck aus.
Morgens um 3 und um 4 brannte das Schiff so weit, dass im Grunde niemand für Löschmaßnahmen überhaupt mehr an Bord gehen konnte. Selbst das Bundespolizeiboot, das Streifenboot Neustrelitz im Hintergrund hier, war als erstes vor Ort und selbst die konnten nicht mehr an Bord gehen.
Bilder einer Wärmebildkamera, aufgenommen von einem Marinehubschrauber aus Kiel. Wenige Minuten nach dem Ausbruch des Feuers in der vergangenen Nacht. Der Besatzung gelang es, einen 14-jährigen Jungen von der brennenden Fähre zu retten, der es nicht mehr in ein Rettungsboot geschafft hatte. Die meisten der 249 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden von anderen Schiffen gerettet. Eine Fähre, die ebenfalls zu Hilfe geeilt war, brachte sie noch in der Nacht in den Kieler Marinestützpunkt. 25 Verletzte wurden von umliegenden Kliniken versorgt, die anderen von Notfallseelsorgern betreut. Mit Bussen wurden sie am Mittag zu einem Kieler Hotel gebracht. Dort warten die Deutschen und Litauer auf ihre Weiterreise. Ursache für das Feuer war offenbar ein technischer Defekt in einem LKW.
Alles, was auch schon durch die Weltgeschichte geisterte, vorsätzliche strafbare Handlungen oder gar Terroranschlag, ist auszuschließen.
Gegen Mittag gelang es Spezialisten an Bord der Lisco Gloria zu gehen und Anker zu werfen. Die brennende Fähre liegt jetzt rund 2 Kilometer vor der dänischen Insel Langeland.
Nach dem Giftschlammunglück im Westen Ungarns warnt die Regierung vor einem weiteren Dammbruch. An dem Auffangbecken der Aluminiumhütte, hier Aufnahmen vor dem Unglück, sind neue Risse entdeckt worden. Das Dorf Kollontar wurde vorsorglich evakuiert. Bei dem Dammbruch am Montag war eine Fläche von rund 40 Quadratkilometern überschwemmt worden.
Tag 5 nach der Schlammlawine von Oiko. Er begann mit einer Hiobsbotschaft. Ein weiteres Giftschlammbecken ist offenkundig schadhaft. Es wird versucht, die aufgeweichten Dämme noch zu verstärken. Die Behörden rechnen mit einem Durchbruch der schon sichtbaren Risse. So hatte es auch am vergangenen Montag angefangen. Heute wurde deshalb am frühen Morgen das Dorf Kollontar evakuiert. Es liegt am nächsten an den Schlammdeponien. Die Bewohner wurden in Sporthallen untergebracht und von der Öffentlichkeit abgeschirmt. In der benachbarten Kleinstadt Devecer hat die Armee einen regelrechten Dekontaminierungsstützpunkt aufgebaut, um Menschen und Gegenstände vom ätzenden Rotschlamm zu reinigen. Über 300 Soldaten sind bisher im Einsatz. Die Regierung erwägt zur Not, die ganze Armee bereitzustellen. Auch hier wird die Evakuierung vorbereitet. Der Regierungschef und sein Verteidigungsminister waren nach Kollontar gekommen, um die weiteren Einsatzmöglichkeiten zu überprüfen. Dabei sagte Orban, den Druck in den Becken kennen wir nicht. Es gab noch nirgends in der Welt einen solchen Fall. Deswegen haben wir nur Vermutungen, was passiert, wenn der Damm brechen sollte. Wie viel Schlammreste noch im geborstenen und den anderen Becken sind, ist weiter unbekannt. Das Katastrophengebiet bleibt weiträumig gesperrt.
Zur Stunde hält der Damm noch. Inzwischen sind Informationen aufgetaucht, dass Personen im Umkreis des früheren sozialistischen Regierungschefs Djurdjan beteiligt waren. An der Auswahl der neuen Besitzer bei der Privatisierung des staatlichen Aluwerkes. An Transparenz oder Umweltschutz wurde offenbar nicht gedacht. Ein gefundenes Fressen für Ungarns neue rechtspopulistische Führung.
Mit einer Trauerfeier hat die Bundeswehr im nordafghanischen Kunduz Abschied von dem Soldaten genommen, der vorgestern bei einem Selbstmordanschlag getötet worden war. Anschließend wurde der Sarg nach Deutschland ausgeflogen. Der 26-jährige Fallschirmjäger aus Niedersachsen ist der 44. deutsche Soldat, der seit Beginn des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan ums Leben kam.
Klassische Musik zum Abschied. Die Soldaten waren am Vormittag in Kunduz angetreten, um ihrem gefallenen Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. So ist es Brauch, bevor der Leichnam nach Deutschland übergeführt wird. Der 26 Jahre alte Oberfeldwebel war am Donnerstag durch den Anschlag eines Selbstmordattentäters getötet worden.
Dieser Tag ist schwer für uns. Der Abschied und die Zeremonie ist wichtig für uns, um innerlich damit fertig zu werden. Denn wir müssen bei aller Trauer nach vorne blicken und unseren wichtigen Auftrag weiter fortsetzen.
In der Provinz Bagland sicherten die Soldaten die Zufahrtsstraße zu einer Brücke, als sich der Attentäter in Landestracht den Soldaten näherte und seinen Sprengstoffgürtel zündete. Auch heute gab es im Westen des Landes einen Anschlag gegen die internationalen Truppen. Italienische Soldaten starben, als eine Bombe ihren Konvoi traf. Die Sicherheitslage in Afghanistan gibt immer mehr Anlass zur Sorge.
Die Bundeswehrsoldaten sind bereits seit Jahren im Fokus. Allerdings haben wir diesen Fokus nicht immer auf unsere Bundeswehrsoldaten gerichtet. Und deswegen ist es wichtig, diese Realitäten so zu beschreiben, wie sie sind. Auch vor Ort sich ein Bild zu machen, wie sich die Dinge darstellen. Und unsere Soldaten befinden sich seit Jahren bereits in Kämpfen auch. Und sie sind nicht nur dort, um zu winken und um Brunnen zu bohren, sondern sie kommen einem gefährlichen Auftrag nach.
Auch im benachbarten Pakistan werden NATO-Lastwagen vermehrt zum Ziel der Taliban. Fast täglich werden die Versorgungsrouten der NATO angegriffen, brannten auch heute wieder, wie hier in Balochistan, Tankwagen mit Nachschub für die internationalen Truppen. Während der heutige und die vergangenen Angriffe auf der südlichen Route stattfanden, kündigte das Außenministerium in Islamabad heute an, dass die Grenze an der nördlichen Route für den NATO-Nachschub ab sofort wieder geöffnet werde. Dort stauten sich seit Ende September mehr als 100 Lastwagen.
Nach der Kür des chinesischen Bürgerrechtlers Liu Xiaobo zum diesjährigen Friedensnobelpreisträger zieht das Regime in Peking offenbar Konsequenzen. Liu's Ehefrau Xia ist nach Angaben von Liu's Anwalt verschwunden. Menschenrechtler vermuten, dass sie in die 500 Kilometer entfernte Provinz gebracht wurde, in der ihr Mann im Gefängnis sitzt, wegen seines Einsatzes für demokratische Reformen. Unklar ist, ob Liu bislang über seine Ehrung informiert wurde. In Stuttgart sind erneut zehntausende Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 auf die Straße gegangen. Die Proteste standen unter dem Motto »Sofort Baustopp, dann Gespräche«. Die Projektgegner demonstrierten gegen das Vorhaben, den Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde zu verlegen.
Sofort Baustopp, dann Gespräche, die Forderung der Demonstranten. Mehr als 100.000 Teilnehmer, sagen die Veranstalter, 63.000 schätzt die Polizei. Für Stuttgart 21 warb in einem offenen Brief in der Stuttgarter Zeitung Ministerpräsident Mappus. Er regt zusätzlich zur Schlichtung Gespräche an, will über offene Fragen reden, vor allem zur Ausgestaltung des Projekts. Die Projektgegner kann Mappus damit wohl nicht überzeugen.
Der hat immer noch nicht begriffen, dass es einfach darum geht, dass wir diesen Bahnhof nicht haben wollen. Es geht nicht darum, diese Gestaltung oder sowas, sondern einfach schlichtweg, dass wir diesen Bahnhof nicht möchten.
Ihr kriegt uns nicht los. Die Kluft zwischen Stuttgart 21 Gegnern und den Befürwortern scheint schwer überwindbar. Die Projektträger gestehen Kommunikationsfehler ein. Nun sollen Gespräche helfen.
Man sollte mehr zuhören, weniger übereinander reden, sondern über die Sache reden. Es ist ein Projekt und es ist kein Glaubenskrieg.
Doch die Stuttgart 21 Gegner bleiben dabei. Vor Gesprächen, vor einer Schlichtung müssen sämtliche Bauarbeiten eingestellt werden.
Von der Mappus muss eine Erklärung kommen, dahingehend, also erstens mal Baustopp, Vergabestopp. Er bewegt sich ja schon vorsichtig in die Richtung. Und es muss auch deutlich eine Aussage kommen, dass die Landesregierung bei diesem Dialog auch zur Erkenntnis kommen kann, dass sie das Projekt nicht macht.
Der Vermittler Heiner Geißler steht damit vor einer schweren Aufgabe. Nächste Woche Dienstag wird er sich mit dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 treffen. Den sofortigen, völligen Baustopp fordern die Demonstranten. Das lehnen die Projektträger bisher ab. Noch ist deshalb völlig unklar, ob es überhaupt zu Vermittlungsgesprächen zwischen beiden Seiten kommt.
Bundeskanzlerin Merkel hat im Streit über Stuttgart 21 einen Blick auf das Gemeinwohl angemahnt. Der Einzelne müsse bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen zum Wohle kommender Generationen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus sieht im Streit über das Bahnprojekt Grundsätzliches. Es gehe darum, ob man in Deutschland auf der Basis von Rechtssicherheit noch Projekte angehen könne, sagte er der Wirtschaftswoche.
In Berlin haben Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Ministerpräsident Erdogan zu einer besseren Integration der türkischstämmigen Menschen in Deutschland aufgerufen. Nach einem Gespräch im Kanzleramt sagte Erdogan, es sei wichtig, sich den Werten und der Gesellschaft, in der man lebe, anzupassen. Merkel forderte, das Grundgesetz zu akzeptieren und die deutsche Sprache zu erlernen. Ziel sei es, den Menschen türkischer Herkunft die gleichen Chancen zu geben wie allen Bürgern in Deutschland.
Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat sich für Beschränkungen bei der Zuwanderung ausgesprochen. Mit Blick auf die Fähigkeit zur Integration sagte Seehofer dem Fokus, es sei klar, dass sich Zuwanderer etwa aus der Türkei und arabischen Ländern insgesamt schwerer täten. Daraus ziehe er den Schluss, dass Deutschland keine weitere Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brauche. Bei SPD, FDP und den Grünen stießen die Äußerungen auf Kritik.
Mehrere 10.000 Menschen haben in München gegen die Atompolitik der Bundesregierung demonstriert. Höhepunkt der Veranstaltung war eine kilometerlange Menschenkette durch die Innenstadt. Die Teilnehmer protestierten gegen die Pläne von Union und FDP, die Laufzeiten der Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre zu verlängern. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis aus mehreren Parteien, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen.
Am Flughafen Frankfurt am Main wurde heute der Ernstfall geprobt im Rahmen einer groß angelegten Notfallübung. Dabei wurde ein mögliches Szenario nach dem Zusammenstoß von 2 Passagierflugzeugen nachgespielt mit 30 Toten und Hunderten Verletzten. Bei der Übung ging es für die Rettungskräfte darum, den Überblick zu behalten und allen Verletzten so schnell wie möglich und auch so schnell wie nötig zu helfen.
In Berlin sind mehrere tausend Fußballanhänger von etwa 50 Vereinen für den Erhalt der Fankultur auf die Straße gegangen. Mit Sprechchören und bunten Transparenten zogen sie vom Alexanderplatz durch die Innenstadt. Mit der Aktion sollte auf die zunehmende Kommerzialisierung des Sports und die immer variablere Ansetzung der Spieltage aufmerksam gemacht werden. Auch die in den Augen der Fans so oft willkürlichen Stadionverbote und die steigenden Eintrittspreise wurden kritisiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 10. Oktober.
Am Sonntag und auch in der neuen Woche beschert uns ein umfangreiches Hochdruckgebiet ruhiges und vielfach sonniges Herbstwetter. In den Nächten kann es allerdings stark abkühlen. In einigen Regionen muss mit leichtem Frost gerechnet werden. Heute Nacht funkeln verbreitet die Sterne. In der Mitte und im Süden sind auch ein paar lockere Wolkenfelder unterwegs. Vor allem vom Oberrhein bis zu den Alpen gibt es gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Der kann sich morgen mancherorts noch eine Weile halten, ansonsten wird es verbreitet sonnig. Im Süden tauchen auch mal ein paar Wolken auf, aber die haben eher dekorativen Charakter. schwacher bis mäßiger Richtung Südwesten sowie an der Nordsee teilweise frischer Ostwind, auf den Bergen starke bis stürmische Böen. In der Osthälfte ist heute Nacht vereinzelt leichter Frost möglich, am Oberrhein bis 8 Grad. Morgen pendeln die Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. In der neuen Woche ändert sich an diesem überwiegend freundlichen Hochdruckwetter zunächst wenig. Zur Wochenmitte wird die Luft wieder etwas feuchter und es kann sich vermehrt Nebel oder Hochnebel bilden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.05 Uhr mit Susanne Holst. Darin Freude in Chile, die Rettung der verschütteten Bergleute rückt näher und neues St. Pauli-Museum in Hamburg, Einblicke in ein sündiges Viertel.